So,
und da sind wir.
Freunde, Martin hat mich gerade auf was hingewiesen. Es ist weltzerstörend. Es gibt keine Null. Martin hat gerade behauptet, dass es keine Null gibt. Martin, warum gibt es für dich keine Null?
Ach, du bist so ein dummer Mensch. Wirklich. Also, habe ich so nie behauptet.
Du hast gerade Zitat gesagt, pass auf, es gibt keine Null.
Ich versuch's mich jetzt hier in so eine Verschwörungstheoretiker-Ecke reinzustopfen, du Affe. Nein, wenn wir hier bei dem neuen Aufnahmeprogramm, mit dem wir sehr zufrieden sind,
Podcast, mega.
Ja. Unbezahlte Werbung. Da ist so ein Countdown und der endet halt bei 1. Der kommt, nach 1 kommt keine 0. Das ist ein bisschen ungewohnt für dich.
Findest du? Aber ich find's eigentlich normal. Weil du hast da irgendwie 5, 4, 3, 2, 1, dann fängst du an. Dann geht's ja schon los. Wenn du eine 0 hättest, wäre es ja 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann würdest du das an. Das ist komisch. Das fühlt sich
unser komisch Thema an. Heute ist ein Spiel, was du sehr lange gespielt hast. Ich habe in der letzten Folge schon versucht, da zwischendrin mal so eine Brücke zu bauen. Da hast du sie halt komplett ignoriert.
Ich habe dich schon gemerkt. Ich dachte mir aber gerade, das war die Brücke zu der PSVR 2. Und ich dachte mir, ich habe dann schon in der Zeit gesehen, naja, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen knapp. Mach mal erstmal PSVR 2, das ist noch ein bisschen tagesaktueller. Weißt du? Das, was ich jetzt zu sagen habe, ist nicht sonderlich aktuell. Das Spiel ist vor über einem Jahr rausgekommen. Aller Käse.
Ja.
Deswegen dachte ich mir, gut, eher was Aktuelles ziehen wir vor. Und wenn dann nach Zeit ist am Ende, war halt nicht Tears of the Kingdom.
Ja. Grund, warum also diese Folge auch etwas kürzer sein wird als unsere normalen, regulären Folgen, ist im Prinzip eine Urlaubsfolge. Wir produzieren das Ding jetzt hier ein bisschen vor, weil wir beide jetzt unter der Woche keine Zeit haben. Deswegen haben wir auch nicht die Möglichkeit, auf irgendwas Aktuelleres zu reagieren. Ich kann nur so viel versprechen, für die Woche danach wird es so ein kleines Review zu Dragon's Dogma 2 von meiner Seite aus geben, weil das Ding habe ich jetzt bestellt. Und wird bald ankommen, hoffe ich, irgendwann. Und dann kann ich bestimmt schon ein bisschen was dazu sagen. So.
Das ist interessant. Ich wurde nicht eingeweiht, muss man sagen. So. Dir ist bewusst, dass die nächsten zwei Folgen auf der Kippe stehen, oder?
Ach so. Ja,
da bin ich ja auch im Urlaub direkt. Wir müssen dann mal irgendwie händeln und rödeln und schnödeln und klödeln.
Stimmt.
Aber
das war ja.
Das hast
du
schon wieder so, nächste Folge, die wird geil, die wird ewig lang und so. Und ich denke mir so, ich bin eigentlich gar nicht da.
Dann wird es die übernächste. Ist egal.
Bin ich auch nicht da.
Was? Wie viele? Was? Warum?
Die nächsten zwei Aufnahmetage bin ich ja nicht da. Aber wir müssen aber irgendwie gucken. Wir gucken mal.
Wir schauen mal.
Wir machen irgendwas.
Ich schiebe es trotzdem dazwischen. Ist auch egal.
So. Ja, nee, was jetzt Moment. Aber noch zu sagen ist, die nächsten Folgen könnten aufgrund von Urlauben jetzt in der Urlaubszeit natürlich, könnten die ein bisschen kürzer ausfallen. Auch diese Folge, die nächsten Folgen können auch ein Ticken kürzer sein. Wir versuchen es halt immer mal. Wir machen das ja nicht beruflich. Wir machen das ja in unserer Freizeit nebenher. Und wir versuchen dann offene Slots zu finden, wo wir beide Zeit haben, wo wir eine Aufnahme machen können. Wenn jetzt nur eine halbe Stunde lang ist oder eine Dreiviertelstunde lang ist, verzeiht es uns. Es ist ein Herzensprojekt, aber es ist auch ein Privatprojekt und wir müssen halt auch gucken, wie wir unser Leben und handeln.
Genau. Ja, wir haben alle nur begrenzte Ressourcen, ne? Mhm. So, bevor du jetzt startest mit deinem, ich habe noch einen Namen für dich, den habe ich in der letzten Aufnahme vergessen im Zusammenhang von Lost Judgment. Der Name ist Borscht Kalaschnikow.
Sagt mir was.
Tatsächlich?
Ja, das sagt mir was.
Du hast das Spiel nie gespielt, oder?
Echt jetzt? Ja, aber der Name sagt mir was. Also Kalaschnikow natürlich, weil es gibt eine Waffe, die so heißt. Ja, okay. Ja. Aber auch dieses Borsch. Oder, nee, warte mal, ich denke jetzt an dieses Essen.
Borsch ist ein Borsch. Essen, ja. Nein, ich hab mir eigentlich fest vorgenommen, in meinem Lost Judgment Review drüber zu reden, denn es ist eine total verrückte Sidequest gab es in dem Spiel. Und die muss ich unbedingt, weil, ach, das ist großartig. Du triffst auf einen Ninja namens Ryan aus den USA. Den triffst du schon im ersten Teil. Und der erzählt dir, da ist ein Konkurrent aufgetaucht. Also er versucht in Japan ein Ninja-Dojo zu eröffnen. Und es ist aber ein Konkurrent aufgetaucht, der ihm seine Schüler wegnimmt. Und natürlich ist der Konkurrent ein Russe mit dem wunderbar klingenden Namen Borscht Kalaschnikow.
Ah, und es erinnert mich gerade voll an Rambo. Hast du auch so Rambo-Vibes gerade?
Ja.
Nicht Rambo, Entschuldigung.
Na doch, der Russe war es. Seid so als alle.
Nee, nicht Rambo, warte mal. Ah, fuck, dieser andere Stallone-Film, wo der boxt. Rocky, Entschuldigung.
Rocky, ja.
Das erinnert mich an Rocky.
Stimmt.
Das war ja auch so Amerika gegen die Sowjetunion.
Ja, richtige 80er-Jahre-Vibes, kalter Krieg-Vibes einfach. Ja, ich fand die Mission fand ich mega dumm, aber auch irgendwie, es war halt super lustig. Vor allem halt dieses so typische Humor, der so bei japanischen Spielen dann halt gerne mal ist, so und komplett konträr ist zur Ursprungshandlung, die halt völlig bierernst ist, wo es um sexuelle Belästigung, Mord und was weiß ich nicht und Gangkriminalität geht.
So, weißt du? So, gute Laune-Themen, ja.
Hilfst du dann halt einfach so ein Ninja-Typen. Der halt auch wirklich komplett in so einer Ninja, in so einer altertümlichen Ninja-Kluft halt die ganze Zeit rumrennt.
So schwarz, wahrscheinlich so eine schwarze, nur die Augen sieht man.
Genau. Ja. Großartig.
Ach, schön. Macht er auch so ein, warte mal, jetzt muss ich aber nachfragen. Läuft er auch wie Naruto? Macht er so ein Naruto-Walk mit den Händen so nach hinten?
Nee, glaub nicht so, aber es gibt tatsächlich, schade. Ich glaube, der Russe. Also einer von beiden, ich weiß nicht mehr, wer es war, da gibt es so einige, also Naruto wird mehr als einmal zitiert.
Okay, sehr geil, finde ich sehr lustig.
Ja. So, das soll es bei mir gewesen sein, jetzt überlasse ich das Mikro dir, dein Spiel, was du jetzt so über 200 Stunden gespielt hast.
Ich glaube, Stand jetzt 215. Ich habe noch ein bisschen gezockt.
Völlig wahnsinnig.
Ich habe noch ein bisschen was gemacht. Ich werde es auch heute spielen, vielleicht, mal gucken. Wenn ich heute Abend noch dazukomme.
Worum geht's denn?
Genau, Tears of the Kingdom. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. So, bevor du jetzt hier komplett aussteigst und hier gar nichts mehr machst. Und, du kannst natürlich erstmal Rückfragen geben, ne? Wenn du irgendwas nicht verstehst. Oder wenn du irgendwie, wenn du auch mal Fragen hast, einfach frag einfach los. Und dann noch eine zweite Frage. Dieser Podcast hier, ne? Die schneiden.
Das erste war keine Frage, das war eine Aufforderung. Fragen hast.
Ja, nee, aber jetzt kommt eine ganz kurze Frage. Kannst du den Podcast hier schneiden?
Ich kann ihn schneiden, ja.
Okay, weil kann halt sein, weil ich krieg da noch Besuch, es kann halt sein, dass dann irgendwann mal es kurz klingelt und ich eine Tür aufmachen muss. Das müssten wir dann rausschneiden. Aber das kannst du jetzt drin lassen. Das musst du jetzt drin lassen, wenn ich dich frage. Das ist wichtig.
Das kriegen wir hin.
Das ist authentisch. Nee, ich hab's noch vorher auch noch mal vergessen, dich zu fragen. Tears of the Kingdom.
Geht schon.
Ja. Ich mag's. Das ist ganz nett geworden.
Ach, tatsächlich. Okay. Es ist ein schönes, kleine Perle. Ne?
Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es momentan auf meinen Rankings mein Lieblingsspiel ist. So Platz 1 einfach. Ich hatte selten so eine Freude mit so einem Spiel. Auch nach so vielen Stunden. Es ist halt, weiß ich nicht. Du hast, also das Schönste an dem Spiel, muss ich sagen, ist die Freiheit, die dir gegeben wird. Nicht im Sinne von, du hast eine große Open World, du kannst überall hingehen. Das ist ja mittlerweile schon fast Standard in Videospielen. Nee, was ich meine, ist die Freiheit, selbst Lösungen zu finden für Probleme. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, das Spiel stellt dich vor einem Problem. Ne? Angenommen, du bist bei Punkt A, du musst zu Punkt B. So, das ist ein Problem, weil da sind Hindernisse dazwischen oder sowas. Und jetzt kannst du komplett selber entscheiden, wie du nach Punkt B kommst, weil das Spiel dich ganz, ganz, ganz selten korrigiert mit, du musst das jetzt in einem bestimmten Weg machen. Ne? Sondern das Ziel ist, nach B zu kommen. Wie du das machst, ist völlig Latte. Die einzige Vorgabe, die dieses Spiel gibt, ist, komm zu B. Ob du dich jetzt, keine Ahnung, durchgräbst, ob du dich durchbombst, ob du hinfliegst, ob du dich teleportierst, egal was du tust, es ist irgendwie legitim, weil die einzige Vorgabe wirklich nur ist, erfüll das Ziel, komm zu B. Und das ist halt so sehr, sehr erfrischend, weil du ganz oft das Gefühl hast, ja, wie mache ich denn das jetzt? Na, dann baust du irgendwas zusammen, du hast ja auch diese neuen Features, die kann man jetzt mal ganz kurz vorstellen. Du hast ja vorher...
Eine Zwischenfrage, weil du sagst, es ist sehr, sehr erfrischend, ist das Gab es das aber nicht bei Breath of the Wild auch schon irgendwie in der Form? Also hast du da auch schon so eine große spielerische Freiheit irgendwie gehabt?
Ja,
was hast du. Was ist denn da jetzt speziell jetzt beim Nachfolger jetzt anders?
So. Du hattest bei Breath of the Wild auch die auch diese Möglichkeit, selber ans Ziel zu kommen. Du hattest aber weniger Tools, die dir an die Hand gegeben werden, auch selber kreativer zu werden. Das geht jetzt. Das hat sich ein bisschen geändert. Damals hattest du ja dieses Bombentool. Du hattest die Magnesis Hand, glaube ich, die alle Metallgegenstände bewegen konnte. Du hattest die Kryo-Fähigkeit, also in Wasser oder in Flüssigkeiten Eisblöcke zu erzeugen. Und was ist?
Keine Ahnung. Ich hab's nie gespielt.
Es ist schon eine Weile her, dass ich Breath of the Wild gespielt habe, aber das waren so die Fähigkeiten. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt hast du eine Zeitumkehr-Fähigkeit. Das Spiel merkt sich bei beweglichen Objekten um dich herum die ganze Zeit, wo ihre Positionen in den letzten 20, 30 Sekunden waren. Ne? Du kannst alle Objekte, die irgendwo sich bewegen, wieder in ihrer Zeit zurückdrehen. Das gibt dir natürlich einen großen Sprung, sage ich jetzt mal, was du jetzt machen kannst. Dann hast du die Ultra Hand. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, du kannst bewegliche Gegenstände, jetzt nicht alle Gegenstände, aber viele bewegliche Gegenstände kannst du anpacken, drehen, hoch und runter, vor, zurück, also um dich herum schweben lassen quasi. Und auch an andere Gegenstände rangluen quasi, also rankleben. Und dann kleben die halt zusammen, dann kannst du die auch wieder bewegen. Ja? Und du hast... Das muss ich kurz überlegen.
Das war dann auch so dieses Ding, wo du im Internet dann zahlreiche Memes halt entdeckt hast, mit wo Leute einen Pimmelroboter gebaut haben. Und
ja, das Erste, was gebaut wurde, war ein Pimmel. Ja, das ist aber immer so. nimmst einfach zwei Felsen, einen Baumstamm und hast Pimmel gemacht. So, ist relativ einfach. Dann hast du noch die Fähigkeit, lose Gegenstände, die vor dir sind, an deine Waffen ranzupappen. Und damit ihre Eigenschaften zu ändern und sie stärker zu machen. Und dann, es gibt noch was ist das jetzt schon? Wie habe ich denn jetzt aufgezählt? Eins, zwei,
ich hab nie mitgezählt.
Drei?
Keine Ahnung, es war viel.
Ich habe das Gefühl, einen fehlt noch. Zeit. Ultra Hand. Die Waffenhand. Eine gibt's auch noch. Ich habe es 200 Stunden gespielt und ich weiß es nicht. Ich versuche mir gerade das
Waffenrad zu machen. Du kannst ja dann auch fliegen irgendwie, ne? Und kannst ja, was sie ja gemacht haben, ist da auf jeden Fall mehr noch in die Höhe und in die Tiefe zu gehen bei dem Spiel. Im Vergleich zu Breath of the Wild.
Genau. Ja. Ne? Aber wo ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, mit diesen ganzen Fähigkeiten hast du viel mehr Möglichkeiten, deine eigene Kreativität freien Lauf zu lassen. Ne? Du kannst zum Beispiel dir aus verschiedenen Müllgegenständen, die du hast, ne, kannst du alle vor dich werfen, du pappst die alle zusammen, hast eine Plattform, wo du drauf stehen kannst und du willst zum Beispiel eine Höhe überwinden. Du kannst aber nicht an der Höhe hochklettern aus irgendeinem Grund. Ne? Dann nimmst du die Plattform und lässt sie so nach oben fahren. Wartest kurz und lässt sie nach unten fahren. Stellst dich drauf und machst die Zeitumkehr und fährst mit der Plattform nach oben. Weil die dreht sich ja in der Zeit zurück. Quasi. Ja. Solche Lösungsansätze. Du hast viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Oder zum Beispiel, du musst die Kugel von A nach B bekommen. Da ist ein Abgrund dazwischen. Was machst du? Oh, dann kannst du die rüberschießen. Du kannst dir aus verschiedenen Speeren, die du im Inventar hast, kannst du alle auf den Boden legen, die ganzen Speere aneinander pappen, vorne die Kugel dran. Und dann tust du die quasi mit dieser Hand über den Abgrund wedeln quasi. Ne?
Ja.
Dann tust du die wieder zurück machen, springst auf die andere Seite, machst die Zeitumkehr und nimmst die Kugel entgegen, zum Beispiel. Es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten, an dein Ziel zu kommen. Und es ist völlig Latte, was du tust. Mach einfach irgendwie.
Ja, also auch wenn ich es nicht gespielt habe, habe ich ja so einige Bilder und Videos und sowas gesehen. Also ich finde es halt schon extrem erstaunlich, wie viel Freiheiten sie halt tatsächlich mit diesen ganzen physischen Spielereien auch einfach dem Spieler geben, weil die meisten Spiele sind ja dann doch gerade in der Physik, sag ich mal, doch sehr eingeschränkt. Ne? Also das sind immer mal so, du hast immer mal so einzelne Spielelemente, ne, die man vielleicht, die man bewegen kann. Und auch so ein Zeit-Zurückspul-Feature gibt es ja auch doch immer mal wieder. Ich glaube, so der erste große war damals, wie hieß Prince of Persia, The Sands of Time. Großartiges Spiel übrigens, ganz toll. Ja. Was so dieses Zurückspulen von, ne, von der Zeit einfach. So, wenn du irgendwo von der Plattform runterfällst, spulst du die Zeit halt einfach bis zu dem Punkt zurück, wo du noch sicher stehst und so. Mhm. Und dann kannst du halt abschätzen und kannst auch damit irgendwie spielen, indem du dann halt einfach so die Zeit von irgendwelchen Fallen irgendwie, ne, regulieren konntest, so einfach. Und bist so dann durch die Levels gekommen und so. Das ist schon cool, aber also Zelda hat es halt echt geschafft, da so viel Freiheit zu geben, dass du das. Ja, also du musst ja zwangsläufig schon fast kreativ sein, oder? Um da durchzukommen einfach.
Irgendwie. Nein, es gibt natürlich immer einen Weg, der so intended ist. Also wo die Entwickler gesagt haben, so stellen wir uns vor, wie du es machst. Und das ist in der Regel nicht so schwer herauszufinden. So, es ist jetzt in dem Sinne kein kompliziertes Spiel, dass es dir irgendwie großartig Hürden auferlegt. Manchmal kommt man selber drauf auf die, auf das, was die Entwickler da dachten, wie man das lösen könnte. Manchmal denkt man sich nur, das haben die Entwickler bestimmt so gedacht, und dann guckt man sich irgendwelche Streams an und dann denkt man sich, ach, so war das gedacht, ich habe es komplett anders gemacht. Okay, na gut.
Aber das ist ja gerade das Coole, wenn du danach trotzdem irgendwie eine Befriedigung draus ziehen kannst. Ich habe manchmal das Problem, dass ich bei Spielen, so die mir so eine Freiheit geben, dass ich da irgendwie denke, ich habe es jetzt gerade nicht so gelöst, wie die Entwickler das eigentlich wollten. Also irgendwie bin ich immer noch so filmfixiert manchmal, weißt du, dass ich mir denke, ich erwarte irgendwie einen bestimmten Ablauf von dem Kopf hinter dem Produkt sozusagen, ne? Und ich muss das irgendwie so machen, wie er das gedacht hat. Deswegen fallen mir diese ganz offenen Spiele selber halt teilweise schwer. Und das war auch für mich bisher so diese Hürde, überhaupt an die zwei Switch-Zeldas mal ranzugehen, weil ich mir dachte, so, das ist so viel Freiheit. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Das ist total schwierig irgendwie. Aber so wie du es erzählst, klingt es halt mega cool irgendwie. Ne? So, also es macht dann schon so ein bisschen Bock.
Das ist halt voll organisch. So. Also, nachdem du das Tutorial durch hast, was echt lang ist, das ist so ein 3-Stunden-Tutorial, wirst du auf die Welt geschissen und dann mach halt jetzt. So, mach, was du willst im Grunde. Du hast erstmal so einen Story-Wegpunkt, da kannst du hin. Kannst aber auch komplett lassen. Ich bin erstmal in die andere Richtung gegangen. Ich bin erstmal komplett
lassen. Was natürlich ein bisschen dumm war, aber. Aber ist schon viel sammeln, oder?
Nö. Also ich meine, du findest viel auf dem Weg und im Grunde drückst du einfach nur die A-Taste, um es einzusammeln. Du kannst aber vorbeilaufen an dem Ding. So, umso mehr du hast, umso mehr Möglichkeiten hast du später dann irgendwas damit zu tun. Zum Beispiel hast du solche Frostfrüchte eingesammelt. Ne? Mal. Okay, ganz cool. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ah, fuck. Mir ist gerade noch die letzte Fähigkeit eingefallen, sag ich gleich noch. Irgendwann kommst du an einem Punkt, wo du jetzt sagst, ah, fuck, ich muss irgendwie über das Wasser drüber, ich darf aber das Wasser nicht berühren oder sowas. Und dann nimmst du die Eisfrucht, wirfst ins Wasser und dann hast du eine Eisplattform gemacht, dann kannst du drüber laufen. Smart.
Ja. Aber ist die Eisplattform dann rutschig?
Nee, ich glaube nicht.
Weil das hasse ich in Spielen. Also wenn wir irgendwann mal eine Folge dazu machen, so zu meist gehasste Level-Designs, irgendwas sowas, dann Eis. Eis ist scheiße. Weil es ist immer nervig, ey. Super Mario Galaxy, ich glaube, es war Super Mario Galaxy, gab es auch so ein Eislevel. Boah, habe ich es gehasst. So eine Kacke. Dieses Hin- und Hergerutsche und immer Kacke einfach. Macht einfach nie Spaß.
Ich glaube, so. Du rutschst in Mühe, aber nicht spürbar viel, glaube ich. Was halt auch in dem Spiel schön ist, ist, wenn du denkst, das muss doch funktionieren, dann funktioniert es meistens. Und das ist dann so ein What-Moment. Ihr habt dann gedacht, es hat überhaupt spielerisch hat es überhaupt keinen Einfluss zu gar nichts. Aber ihr habt da dran gedacht und das ist dann so, okay, really? Also zum Beispiel, du bist in so einer Schneelandschaft, in so einer Eislandschaft, weißt du, so kleine Wassertümpel und sie sind halt zugefroren. Was würdest du denn erwarten? Was passiert jetzt? Also ich bin draufgegangen, ich bin auf das Eiswasser draufgegangen und bin gesprungen. Was erwartest du denn, was passiert?
Das Eis bricht.
Das splittert erstmal und wenn du ein paar Mal drauf rumspringst, bricht es. hat spielerisch überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn. Also es ergibt Sinn, ja, aber es macht, hat spielerisch keinen Nährwert. Du machst damit eigentlich nichts. Aber die haben halt dran gedacht, das zu tun. Ja klar, wenn du da drauf rumspringst, dann brichst halt irgendwann und geht's kaputt. Und dann ist Wasser drunter. Und dann landest du im Wasser. Ne? Das ist halt so geil, wenn du einfach mal denkst, so, das funktioniert bestimmt. Dann springst du halt und dann, okay, geil, haben sie dran gedacht, ne? Das ist schon irgendwie cool. Das macht halt schon Spaß, einfach. Die letzte Fähigkeit, die mir noch eingefallen ist, die ich noch vergessen hatte, natürlich das Hauptfeature, dieses, du kannst von unten durch Wände durch Gegenstände durch. Was das neue große Feature ist, weil du ja jetzt viel mehr Dimensionen nach oben und unten hast. Weil die Welt, die du hast, ist exakt die gleiche wie aus Breath of the Wild. So. Die hat sich an vielen Stellen stark verändert. Also kaum war, nee, nicht kaum wiedererkennbar verändert. Ja? Manche Stellen sehen komplett gleich aus, manche haben sich sehr stark verändert. Kann man jetzt mögen, kann man jetzt nicht mögen. Einige wollten dann eine eigene neue Welt. Ja, das Spiel aber bestimmt nochmal 2 Jahre länger in der Entwicklung gedauert. Ist okay. Dann hast du jetzt den Untergrund, quasi die Unterwelt, die exakt nochmal die Größe nach unten ist. Ne? Ich gebe jetzt nichts, keine Spoiler irgendwie raus, was es mit dieser Unterwelt auf sich hat und wie sie strukturiert ist. Denn das rauszufinden, war auch nochmal so ein schöner Aha-Moment für mich. Ich habe das nämlich auch alles selber rausgefunden, so funktioniert diese Welt da unten. Deswegen werde ich dazu jetzt erstmal nichts sagen. Einfach nur die Größe ist exakt die von der Oberwelt. Das heißt, du hast nochmal eine doppelte Größe. Viel Kritik kommt an der Unterwelt, dass sie sehr karg und trostlos ist und dass man nicht viel dort machen kann. Den Punkt verstehe ich, absolut. Im Bezug zur Oberwelt ist in der Unterwelt nicht viel los. Die ist halt immer saudunkel. Du brauchst halt immer so Lichtsamen, die du verteilst. Dann kannst du dir noch ein bisschen Licht, also in so einem kleinen Bereich kannst du dir Licht machen und siehst dann was. Ansonsten ist es wirklich stockfinster, du siehst nichts. Überhaupt nichts. Oder du hast dann halt solche großen Knollen, die kannst du aktivieren und dann tun sie einen großen Bereich mit Licht erfüllen. Und die Unterwelt ist halt recht grau, so graubläulich, recht trist. Da ist halt nicht viel. Ein bisschen Vegetation ist unten, starke Gegner, noch andere Dinge sind unten. Also du hast schon was zu entdecken dort einfach unten. Aber ja, es ist halt von seiner Größe her nicht so viel los da unten. Kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass sie es so gemacht haben, weil da unten halt in der Regel nichts ist. So, das ist halt, ja, wie wenn du jetzt eine Höhle, also in der echten Welt, eine Höhle hast, ne, die seit Jahrhunderten dunkel ist, da ist in der Höhle nicht viel los. Einfach. Ist halt einfach.
Ja, klar, könnte man jetzt fordern noch, ja, hätten sie halt irgendein Untergrundvolk, was dort leben könnte oder so mit einem ausgeklügelten Stadtsystem, irgendwelche Zwerge oder keine Ahnung. Aber ey, ganz ehrlich, man muss halt auch irgendwann muss man halt auch den Leuten.
Irgendwo müssen wir fertig werden.
Irgendwo müssen sie Schluss machen.
Also, das ist halt einfach, ich finde es, ne? Für das, was es ist, finde ich es okay. Mir macht es Spaß, da unten zu entdecken. Es gibt trotzdem noch Dinge zu entdecken. Von daher ist das cool. Und jetzt gibt es natürlich auch diese Sky Islands. Das heißt, manchmal sehr kleine, manchmal schon echt große Plattformen, die in der Luft schweben und die du auch nochmal bereisen kannst. Und das hast du quasi 3 Ebenen, die du bereisen kannst. Entschuldigung. Und das ist halt, das gibt nochmal den ganzen, im wahrsten Sinne des Wortes, viel mehr Tiefe. Dass du die vielen, vielen Ebenen einfach hast. Und du kannst halt auch von dieser obersten Plattform quasi, du hast, um in den Untergrund zu kommen, hast du verschiedene Löcher, die auf der Welt aufgetaucht sind. Du kannst theoretisch auch von so einem Sky Island, von so einer Insel oben, runterspringen und dann bis runter in die Tiefen fallen. Einfach so komplett durchfallen, ohne Ladezeiten. So, das geht in einem Rutsch, geht das durch. Du hast nie Ladezeiten in diesem Spiel, außer vor Cutscenes oder sowas. Hast du Ladezeiten. Aber wenn du auf dieser Welt rumläufst, hast du keine Ladezeiten.
Ja, krass, finde ich erstaunlich, weil ja dann doch nur bei so einigen Spielen auf der Switch doch viel mit Ladezeiten, ne? Man denkt an Hogwarts Legacy und so, die aber auch gut, also deutlich nicht für die Switch ursprünglich entwickelt
wurden. Ja, klar.
Einfach,
klar.
Ne? Da muss man natürlich Kompromisse eingehen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Da können wir jetzt vielleicht so eine kleine Brücke schlagen auf, zur technischen Seite vielleicht. Zwar will ich da mal so mit dem Zitat reingehen. Vom God of War-Schöpfer David Jaffe, keine Ahnung, wie er heißt. er ist Erfinder im Prinzip von God of War. Ist schon so ein bisschen, ich würde ihn so ein bisschen als granteligen Opa bezeichnen, weil, also er hat sich auch in letzter Zeit eher negativ in Bezug auf die Entwicklung von Kratos in den zwei Reboot-Teilen und sowas geäußert. Aber will ich nicht näher drauf eingehen. Zum Zelda hat er gesagt, also um erstmal vorwegzunehmen, Zitat, ich gebe einen Scheiß auf den Produktionswert und die visuelle Gestaltung. Ein tolles Spiel ist ein tolles Spiel. Ich habe gerade erst angefangen und so weit, so gut. So, also es war halt kurz nachdem er angefangen hat zu spielen. Und dann, aber wenn man bedenkt, wie sehr sich alle über Grafik Gedanken machen, ist es erstaunlich, wie dieses Spiel so aussehen kann, ohne dass es in den Kritiken zumindest ein bisschen angekratzt wird. Und da würde ich jetzt einfach gerne mal deine Meinung so als Gamer dann so, der es ja jetzt nur lange genug gespielt hat, mal dazu wissen, weil man ja schon sagen muss, also die Bewertungen von dem Spiel waren schon echt krass. Also wir sind ja wirklich sehr, 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 sehr gut gewesen. Also ich glaube, so einige 90er-Wertungen und sowas gab es da schon. Ich habe jetzt gerade den Metacritic jetzt nicht im Kopf, aber
ich glaube, es gehört sogar zu den bestbewertetsten Spielen, die jemals rausgekommen sind.
Ja, ne, ich denke auch. Also so im 90er-Bereich sind wir doch da schon gelandet, ne? Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Technik, also ich hatte auch so ein bisschen dann, als ich mir dann mal so Bilder angeguckt habe, so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, vielleicht gibt es da so einen kleinen Nintendo-Bonus vielleicht von bei vielen Redakteuren und so, weil vielleicht dann doch die technische Seite nicht gut genug oder nicht wichtig genug in die Wertung eingeflossen sein könnte. So, jetzt einfach mal sporadisch. Wie siehst du denn das jetzt? Was würdest du denn sagen?
Also, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Hat eine Metacritic von 96 und einen User-Score von 8,4. Das ist schon relativ gut, würde ich sagen. Also, ja, wird halt gut abgefeiert, das Spiel. Ne? Genau. Grafisch ist das natürlich nicht so das Beste, was man irgendwo bieten kann. Also klar, grafisch ist das, wenn man jetzt von der allgemeinen Grafik ausgeht, sieht es scheiße aus. Einfach. Für eine Switch sieht es gut aus. Und jetzt muss man halt natürlich schauen, zählt die Hardware, auf der es veröffentlicht wird, in die Kritik der Grafik mit ein oder nicht? Denn, wenn man jetzt das bewerten würde, dann würde jedes Handyspiel, jedes Switch-Titel, einige oder viele PS5 und Xbox One-Titel würden dann scheiße aussehen in Bezug auf einen Gaming-PC mit der besten Grafikkarte, die es gibt drin. So. Also wo setzt man jetzt den Standard an? Natürlich sieht PC immer am besten aus. Das wird auch immer so bleiben. PC wird immer am besten aussehen. Weil Konsolen, auch die guten Konsolen, auch so eine PS5, auch so eine Xbox One, müssen halt in gewisser Weise Abstriche machen, was ihr Know-how angeht. Das sind aber auch zum Beispiel Konsolen, sind auch Dinge, die werden einmal produziert und die existieren dann 5, 6, 7 Jahre. Ne? Eine neue Grafikkarte kommt teilweise alle ein, zwei Jahre raus. Und dann ist die alte ja theoretisch schon wieder outdated, sagt man mal so.
Ne? Ja, also muss man aber einfach sagen, beim PC ist es natürlich auch einfach immer unter den Bedingungen, dass du da die möglichst aktuellste Technik dann halt immer drin hast. Ne? Also
genau.
Auf meinem Notebook, mit dem ich das jetzt hier alles gerade aufnehme und so, kriege ich kein Spiel so hübsch hin, wie jetzt bei der PS5 verglichen, ne? Verstehe ich auf jeden Fall auch echt deinen Punkt, dass man da sagt, naja, es lässt sich halt, man kann es ja immer nur auf der Plattform halt bewerten.
Ne? Also kann man nicht, man kann es auch komplett bewerten, aber dann sind natürlich die Bewertungsmaßstäbe andere. Das ist natürlich die Frage, wie hat das gemeint? Grafisch, für eine Switch kann ich nicht nachvollziehen. Allgemein, ja, sieht das halt einfach nicht so schön aus. Natürlich, das sind matschige, verschwommene Grafiken, das ist relativ detailarm, wenn man jetzt mal andere Spiele sieht. Also klar, es gibt Gras, aber bei anderen Spielen sieht es halt, du hast Landschaften, etliche Landschaften von Gras, da fliegen kleine Käfer rum und sowas, so, da ist viel mehr Detail drin. Da würde die Switch nie im Leben schaffen. Also das, was das Spiel jetzt gerade macht, ist die absolute Kotzgrenze von der Switch. Mehr geht mit dem Grad an Weitsicht, mit dem Grad an Detail, mehr geht nicht. So, um gerade so die 30 Frames zu halten. Ne? Und selbst das wird dann schon in manchen Situationen, kommst du unter die 30 Frames einfach so. Also das heißt, das ist das Maximum. Ja klar, das sieht halt so hässlich aus, weil es für eine Switch erschienen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann macht es nicht für eine Switch, dann macht es für eine PS5, macht es für eine Xbox One und macht es für einen PC. Nee, weil das ein Nintendo-Titel ist.
Ja.
Nintendo wird nicht für Sony entwickeln. Aber wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ja gut, könnte man machen. Man hätte das mit geilerer Grafik machen können, mit schöneren Texturen. Ne? Dann hätte das Spiel in dem Umfang, wie es jetzt da ist, aber auch noch 8 Jahre länger gedauert.
Easy. Es ist, ja, es ist auch einfach, ich denke auch, dass ihm das selber jetzt auch bewusst war in seiner Kritik. Ich würde jetzt mal vermuten, es ging ihm hauptsächlich darum, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja dann doch häufig so, dass bestimmte Titel gerade in der technischen Hinsicht deutlich krasser kritisiert werden oder beziehungsweise der technische Aspekt allgemein sehr viel gewichtiger beachtet wird. Ne? Und in seiner Wahrnehmung war es jetzt wahrscheinlich so, dass bei dem Zelda-Titel eben nicht so beachtet wird, vermutlich. Ne? Aber es liegt halt auch einfach daran, dass der Rest vom Spiel halt einfach mega geil ist und es nun mal einfach so ist, dass ein Spiel kann scheiße aussehen, wenn Gameplay hinhaut, ne? und Atmosphäre und alles irgendwie trotzdem mega viel Spaß macht, ja, dann siehst du halt auch über Grafik hinweg irgendwie. Ne?
Ja, nee, ich weiß schon, was er meint. So ein PC-Titel, so ein PS5-Titel, wenn da was grafisch nicht hinhaut, wenn das grafisch nicht schön aussieht, dann wird das deutlich mehr kritisiert und auch deutlich mehr runtergezogen. Das ist allgemein wirklich so. Hier muss man aber schauen, dass ja die Erwartungshaltung eine ganz andere ist irgendwo.
Ja, jeder weiß, dass es für die Switch nicht besser geht.
Genau. Und wenn ein Spiel für eine PS5 nicht so gut aussieht, hat das natürlich eine andere Gewichtung, weil man da deutlich mehr Wert drauf legt einfach. Und bei einer Switch legt man schon automatisch, wenn du eine Switch hast, wenn du mit einer Switch spielst, legst du automatisch auf Grafik weniger Wert. Ansonsten ist das keine Konsole, kein Handheld für dich. Das ist einfach so. Ne? Das ist wie Spiele, die zum Beispiel auf eine, so Mobile-Spiele, die auf einem Tablet, die auf einem Mobile schön aussehen, sind natürlich jetzt auch nur im Verhältnis von Mobile-Spielen hübsch in irgendeiner Form und können natürlich auch nur in dem Maßstab kritisiert werden. Ich verstehe aber natürlich auch seine Kritik. Ich kann es nachvollziehen, dass, ja gut, warum redet denn keiner über die Grafik, dass es so ein bisschen hässlich aussieht? Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber in dem Maßstab, wo es erschienen ist, ist es halt okay. Muss man da ganz klar sagen. Für einen PS5-Titel wäre es natürlich hässlich. Klar.
Ja,
aber die hat ja auch. Das ist ja der Maßstab ein anderer einfach. Eine Erwartungshaltung ist ein anderer.
Ja. Und das ist eben genau. Und das ist eben der Punkt, wo halt natürlich dann auch die Fans einfach drüber hinwegsehen, ne? Weil sie wissen, was sie von der Switch erwarten können. Und was halt einfach nicht geht. Und in dem Sinne, das, was nicht geht, kannst du halt nicht erwarten. Man könnte jetzt vielleicht sagen, ja gut, dann hätten sie es halt erst für die Switch 2 oder wie sie auch immer heißt, oder für die Nachfolgekonsole halt rausgebracht. Mhm. Und dafür dann hübsch gemacht oder so. Aber das steht in dem Sinne halt nicht wirklich zur Debatte, weil es ist nun mal einfach ein Switch-Titel. Und da musst du halt eben mit den technischen Limitierungen leben. Und wenn du es dann halt trotzdem, und dann finde ich es eben umso erstaunlicher, dass man es dann eben trotzdem schafft, ein Spiel zu machen, mit dem die Leute einfach unfassbar viel Freude haben. Ne? Und das zeigen die Bewertungen, das zeigen die Verkaufszahlen und alle möglichen Stimmen im Internet. So, ne? Klar kannst du dich dann hinsetzen als Grafikfetisches und sagen, ja, aber es ist halt hässlich. So, ich würde das nicht spielen wollen, weil Performance ist scheiße, Grafik ist scheiße. Ne? Aber ja, und Fans sagen halt, ja, aber es macht halt Spaß. Ne?
Und das ist halt am Ende die Hauptsache. Du musst halt über den Grafikaspekt hinwegsehen. Wenn du es nicht kannst, ist es halt auch kein Spiel für dich. So, ist klar.
Eben, aber wahrscheinlich haben in der Regel dann halt solche Leute auch eher keine Switch. Ne? Also,
ja, aber. Also, wie gesagt, ich kann seinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Er hat auch nicht Unrecht, muss man ganz klar dazu sagen, dass halt die Grafik zu wenig Beachtung fand in den Reviews. Ja, aber wahrscheinlich wurde das alles auch im Maßstab gesetzt. Boah. Nö.
ja, mehr geht halt nicht. Und deswegen kann man nicht finden, sie haben das Maximum rausgeholt und dann kann man da eben auch bei einem Spieletest vielleicht keinen Punktabzug dafür geben, weil es wäre halt nicht hübscher gegangen.
Ne? Ja, also. Ansonsten, wie gesagt, müsstest du halt für einen PS5-Titel, der nur mit 30 Frames läuft, müsstest du halt auch einen Punkt abziehen. Warum läuft das nicht mit 60 Frames? Auf dem PC geht's ja auch. Ja, auf dem PC geht das. Aber auf dem PC hast du andere Möglichkeiten als auf einer Konsole. Das ist halt einfach die Natur der Dinge. Das ist halt einfach
es so. Ist halt am Ende auch einfach diese Preisfrage. Ne? Also dieses Verhältnis, Preis-Leistungs-Verhältnis, was du halt dann eben bei dem entsprechenden Gerät halt bekommst. Ne?
Ja.
Ich kann einen Skoda ohne dafür kritisieren, dass er keine 300 fährt, was doch aber ein Ferrari kann oder so. Das ist halt einfach so.
Ja, man muss es halt immer in dem Verhältnis sehen, wie es vermarktet wird und wie es publiziert wird und für wen es denn überhaupt ist. Für das, was es ist, ist es grafisch okay. Es hat sogar, also Grafik ist ja immer schwierig. Grafik ist ja nicht nur Texturen. Grafik ist ja auch Stimmung, die mit Lichteffekten und sowas vermittelt wird. Und da muss ich sagen, da ist Zelda einer der hübschesten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Also die Lichtstimmung bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die ist schon was Besonderes. Das sieht halt extrem schön aus. Das ist jetzt von der Textur, von der Grafik her nicht schön. Aber die Stimmung, die es rüberbringt, die ist echt schön. Das zählt auch mit irgendwie zur Grafik dazu. Und gerade wenn es regnet und sowas, so die Stimmung ist schon so, die ist richtig, die ist echt gut getroffen, muss man sagen. Also das zählt auch mit dazu und das finde ich voll okay. Das machen einige bessere Spiele schlechter.
Stimmung. Ja, eigentlich. Ich sag mal, daran sieht man auch, dass Grafik eben mehr ist als einfach nur Schärfe, Bildschärfe und oder Texturqualität und ganz möglichst viele Details und sowas. Du kannst halt eben mit Farbgebung, mit Farbstimmung einfach auch so viel rausholen, so viel Stimmung, mit Musik dann im Hintergrund vielleicht, die dazu noch passt und so.
Ja gut, das zählt ja nicht mal zur Grafik, aber so Licht so, zum
ja,
Beispiel.
Ja, ich meine, aber sowas, so zum Gesamterlebnis dann am Ende, ne, was dann vielleicht so die Grafik nochmal so unterstützt, also das Bild, was du einfach bekommst. So. Ja, so als letzte Frage vielleicht an dich jetzt zu dem Spiel. Siehst du schon ein Ende am Horizont? So, also denkst du, du machst die 300 Stunden noch voll oder sagst du, nee, jetzt habe ich so langsam alles gesehen?
300 easy. Ich habe jetzt erst neue Dinge erkundet. Ich bin noch nicht durch mit der Map. Ich bin mit der Story erst bei der Hälfte, wenn überhaupt. Also von den vier Tempeln, die es gibt, habe ich jetzt zwei gemacht. Okay. Und ich war noch nicht beim Endboss zum Beispiel. Es gibt noch eine Region, die ich noch nicht komplett erkundet habe. Ich habe letztens erst wieder Dinge herausgefunden. Ah, das kann ich so machen, das kann ich so machen. Und bin dann wieder von A nach B gelaufen und sowas. Upgrade gerade ein bisschen mein Equipment. Die Tiefen habe ich bis jetzt zu, sagen wir, 30% erkundet. Da ist noch viel Platz für mich. Ich habe noch nicht alle Himmelskörper erkundet. Da ist noch viel Platz für mich nach oben. Ich habe noch nicht komplette Ausdauer, ich habe noch nicht komplette Herzen. Da ist noch was für mich drin. Also 85 Stunden easy nochmal reinsetzen. Ganz, ganz einfach. Also es geht eher in Richtung 400 als 300 Stunden.
Okay. Ist für ein Offline-Spiel schon eine Ansage, ne? Ist schon echt heftig. Aber gut,
ja, du kannst halt echt viel machen.
Haben viele Leute auch bei Elden Ring und sowas ja auch geschafft, ne?
Plus, ich will noch auf den Quatsch machen. Ich will noch auf dämliche Konstrukte bauen und sowas. Das will ich auch noch alles. Da muss ich aber erstmal meine Batterien upgraden. Ich will noch so, was ich im Internet schon gesehen habe, ist, dass Leute so Power Ranger-artige Roboter gebaut haben, die auf Gegner losgehen und sowas. Bin ich auf jeden Fall da. So, ich habe mir auch letztens schon, ich habe mir schon Panzer gebaut. Aus Metall. Die können dann schießen und so ein Scheiß. So
die Spielereien, die man halt so macht, ne? Schön.
Ja, und das ist halt so, das kostet halt unglaublich viel Zeit. Dann sitzt du plötzlich mal 3 Stunden da und baust ja aus fucking Metallplatten und so einer Kanone, baust du da irgendwie so einen Panzer und fährst damit durch die Gegend und freust dich wie so ein dreijähriges Kind. Das ist halt so, das ist einfach geil.
Ja. Da hast mir auf jeden Fall schon so ein bisschen Lust gemacht, dass ich da irgendwann mal reinschaue.
Ich habe beide auf Karte. Ich kann dir die Karten auch, also zumindest von Breath of the Wild kann ich dir zumindest mal die Karte geben. Aber ich sag mal so, zock nur eins von beiden Spielen und dann zock Tears of the Kingdom. Das ist das komplettere Spiel von beiden. Und im Grunde ist es auch dieselbe Map. Klar, die Vorgeschichte müsstest du mal ganz kurz mal noch eine Zusammenfassung, was ist denn passiert, weil die knüpft, glaube ich, so mit 5 Jahren Abstand knüpft die an die Ereignisse von dem vorhergehenden Teil an. Man braucht sie nicht unbedingt, aber es ist schon ganz gut zu wissen, zumindest, dass du ein paar Charaktere kennst. Ne? Ganz wichtig, dass du Koga kennst. Du musst auf jeden Fall Koga kennen, dann wird es noch lustiger. Aber ansonsten spielt Tears of the Kingdom und ja, weiß aber nicht, ob das so deins ist. Aber im Grunde könntest du auch in 15 Stunden die Story durchhacken und bist halt auch durch.
Kannst du auch machen. Ja, ich denke auch nicht, dass ich da jetzt groß war. Ich bin halt echt überhaupt nicht der Typ, der jetzt halt sagt, ich gucke jetzt mal möglichst alle irgendwie, ich arbeite mal die Tempel ab und mache mal hier die Rätsel und so.
Ich glaube, es gibt auch Schreine, ne? Es gibt 135 Schreine, glaube ich.
Egal, keinen Bock drauf, wirklich.
Oh, also, kennst du Koroks? Weißt du, was Koroks sind?
Ja, so Viecher.
Genau, Viecher, die geben dir ihre Kacke dann. Und die Kacke kannst du eintauschen. Die geben dir Kacke.
Ja, schön.
Das ist so, das sieht so aus wie so ein kleiner Kothaufen und als Titel steht drunter, riecht komisch. Das ist Kacke. Das ist Waldgeisterkacke einfach.
Toll.
Ich glaube, diese Koroks sollen ja so Kodamas sein. Auf jeden Fall, im vorgehenden Teil gab es 900 und jetzt gibt es 1000.
Das ist völlig absurd einfach. Das wäre mir einfach völlig absurd, weil ich habe überhaupt kein Update. Das bietet mir einfach keinen Horizont. So, das ist einfach nur eine unfassbare Menge. Und ich denke, nee, ich fange gar nicht erst an, den Scheiß zu sammeln, weil bis ich damit fertig bin, nee.
Du brauchst auch nicht alle, aber du findest auf deinem Weg hier und da findest du mal welche. Und diese kleinen Rätsel, die sind echt süß. Weil das sind so Mini-Rätsel, die brauchst du 30 Sekunden, um drüber nachzudenken, wie das Rätsel zu lösen ist. Aber es hat so eine, ein kleiner Aufwand, kleine Belohnung. Und es ist halt ständig irgendwie so, oh da ist mal, ich wollte gerade auf dem Weg langlaufen, da ist ein Korok. Ah, machst du mal kurz 30 Sekunden und hast so ein kleines Erfolgserlebnis. Das haben sie schon echt smart gemacht, diese kleinen Mini-Erfolgserlebnisse. Die geben dir immer so ein ganz kleines, die geben dir kein Schokobon. Die geben dir so ein Achtel Schokobon einfach. Aber die geben dir den so oft, dass du denkst so, oh, noch ein Stück. Oh, noch ein Stück. Oh, noch ein Stück. Das ist halt so dann geil. Die angeln dich richtig damit. Das haben sie echt smart gemacht.
Denkst du, dass sie, das wäre so ein bisschen meine Vermutung so, dass sie diese horrende Zahl einfach eingebaut haben, um so komplett, wie nennt man die? Um so Leute, Gamer, die Spiele gerne zu komplett 100% einfach durchmachen, um die einfach so ein bisschen zu ärgern oder so zu sagen, so ja klar kannst du unser Spiel komplett beenden, aber da musst du schon sehr viel Lebenszeit für opfern. Deswegen, weißt du, so eher mit diesem Hintergedanken, so ihr, das ist einfach ein Spiel fürs Leben, so, also du wirst es einfach nie komplett beenden und dann irgendwann sagen,
es gibt sogar
Speedruns. Mach da einen Haken dran oder so.
Es gibt sogar 100% Speedruns von Breath of the Wild. Da habe ich letztens sogar mal eingeguckt, 23 Stunden noch was, glaube ich, geht der. Okay. Ja, in 23 Stunden kriegst du das Spiel 100%. Das heißt, alle Schreine, alle Koroks, alle Nebenmissionen, alle Hauptmissionen, Gegner besiegen. Fertig.
Okay, hätte ich es nicht erwartet, aber okay, cool. Ja, wer Bock drauf hat, ne?
Auch von Tears of the Kingdom gibt es mittlerweile schon Speedruns 100%. Ich weiß nicht, wie lange die sind, habe ich mich noch nicht damit befasst, weil ich will natürlich erstmal das Spiel erleben, bevor ich mich den Speedruns zuwende, weil die spoilen natürlich dann auch viel. Aber jo, gibt's, machen Leute, easy. Ich tippe mal so auf 26, 27 Stunden Speedrun, dann hast du es durch. Also knapp über einen Tag könntest du es durchzocken, wenn du willst.
Ja, mal gucken. Ich denke, damit wären wir auch erstmal beim Ende für diese Folge.
Genau. Ich habe auch leider gar keine Zeit mehr. Von daher passt das. Alles gut. Wir haben drüber geredet. Ist doch trotzdem eine Dreiviertelstunde geworden. Ist doch schön.
Ja, siehst du. Ist doch schön. Ist doch schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wie gesagt, immer noch keine Ahnung, was das nächste Thema wird. Wann wir das aufnehmen oder so.
Ja, du hast ja schon gesagt, Dragon's Dogma 2. Ja. Dann zieh durch, ne?
Ja, mal gucken. Notfalls verschiebt sich das noch. So, ich muss es erstmal haben, es muss erstmal ankommen. So, ich warte halt immer noch auf DHL-Boten. Naja. Schade, ich hab gehofft, ich kann heute schon mal reingucken. Naja, was soll's. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde.
Ne? Haut rein, tschüss.
Tschüss.